Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Ein kleines Brotkrümel auf dem Teller und der ganze Körper ist durcheinander. Zöliakie oder Glutenallergie kann nicht nur Bauchweh machen, sondern auch auf die Psyche schlagen.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Mein erster Schultag ist schon lange her. Vor gut 20 Jahren hat man mir eine Schultüte in die Hand gedrückt und mich in meinem kleinen Snoopy-Kleidchen auf den Weg geschickt. Seither hat sich aber neben meiner Kleidergröße auch der Schulalltag verändert. Die ersten Wochen sind heute vom 1x1 und dem Alphabet lernen, wie auch Impftermin und Gesundheitsuntersuchungen geprägt. Das zumindest haben mir meine Durchblick-Kolleginnen erzählt, die schon Mami sind. Besonders, wenn das Kind etwas feiner und kleiner ist als die anderen, wird genauer hingeschaut. Verdacht auf Zöliakie. Was kompliziert tönt, beschreibt eine Allergie gegenüber Gluten. Du kennst das vielleicht von den Lebensmittelverpackungen, wo das grüne Blatt mit dem Aufdruck «Free from» draufsteht. Allein Spuren von Gluten können bei Menschen mit der Unverträglichkeit Symptome wie Übelkeit, Erbrechen und Bauchschmerzen auslösen. Gerade bei Kindern ist aber wichtig, um drauf zu schauen, weil es kann auch weiter als körperliche Symptome gehen kann. Eine unbehandelte Zöliakie kann psychische Probleme wie eine Angststörung oder sogar Depressionen auslösen. Mein Name ist Olivia Ruffiner und über die Auswirkungen von Zöliakie bei Kindern hat meine Kollegin Sabine Steiger mit dem Dr. Jonas Zeitz geredet. Er ist Gastroenterolog und Leiter vom Schweizer Zöliakie-Zentrum.
Herzlich willkommen im Durchblick, Herr Zeitz.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, heute bei Ihnen sein zu können.
Ja, bitte. Herr Zeitz, Zöliakie ist eine Autoimmunerkrankung, die rund 1% der Bevölkerung betroffen ist. Was passiert im Körper bei Zöliakie genau?
Also bei der Zöliakie, das ist eine Autoimmunerkrankung. Dort kommt es durch die Aufnahme von Gluten zu einer Entzündungsreaktion im Dünndarm. Also Gluten wird vom Körper aufgenommen und wird dann von den Abwehrzellen erkannt und dem Immunsystem präsentiert. Und das führt dann zu einer falschen Entzündung im Körper, die dazu führt, dass die Dünndarmschleimhaut kaputt geht. Also wir haben ja so ganz viele Sotten im Dünndarm, die verantwortlich sind für die Nährstoffaufnahme. Und die gehen dann kaputt und werden flach durch diese Entzündung.
Und was bedeutet das für Menschen mit so einer Glutenunverträglichkeit? Wie äußert sich denn das?
Also die Erkrankung wird auch so als Chamäleon der Gastroenterologie bezeichnet, weil die ganz, ganz viele verschiedene Facetten haben kann in der Präsentation. Es gibt Personen, die keine Beschwerden haben. Es gibt Leute, die fallen nur durch Laborveränderungen auf, wie zum Beispiel Eisenmangel oder Mikronährstoffmangel. Es gibt Leute, die haben Beschwerden nach dem Essen mit Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. Es gibt aber auch Leute, die ganz andere Beschwerden haben außerhalb des Magen-Darm-Traktes, wie zum Beispiel neurologische Beschwerden wie Depression oder auch Kopfschmerzen.
Also wirklich extrem vielschichtig, was es kann auslösen. Aber jetzt liest man eben immer von dieser Glutenunverträglichkeit. Vielleicht muss man mal klären, was ist denn das böse, ja, für ein Schlusszeichen, Gluten? Was ist das genau?
Also das ist eine Eiweißkomponente von verschiedenen Getreiden wie Weizen, Roggen und Gerste. Und dieses Gluten, also diese Eiweißkomponente, die führt dann entsprechend zu dieser Autoimmunreaktion im Körper.
Und warum ist die Erkrankung, man redet ja von einer Erkrankung, warum ist Zöliakie aber doch mehr als so eine Unverträglichkeit gegen das Kleben Eiweißgluten?
Also es ist ein ganz anderer Prozess. Es ist keine Allergie, es ist eine autoimmune Erkrankung, die ausgelöst wird durch das Gluten. Also es ist nicht eine reine Unverträglichkeit an sich, das ist eine autoimmune Erkrankung des Körpers, die durch diese Eiweißkomponente ausgelöst wird.
Aber es gibt ja derig, die einfach eine Glutenunverträglichkeit haben und es gibt andere, die eben dann doch die Erkrankung Zöliakie haben. Können Sie da den Unterschied erklären?
Also wo Sie wahrscheinlich darauf hinaus wollen, ist die Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität. Das ist eine Erkrankung, da kommt es durch die Aufnahme von Gluten zu ganz ähnlichen Beschwerden wie bei der Zöliakie, aber zu keinem Dünndarmschaden. Das heißt, die Leute vertragen auch das Gluten nicht, aber sie haben keine Zöliakie. Da steckt wahrscheinlich ein ganz anderer Mechanismus dahinter, den man heute noch nicht kennt. Und dort ist es auch nicht essentiell, dass man sich ganz strikt glutenfrei ernährt, sondern da reicht es häufig, glutenreduziert zu essen, weil das ja keinen Schaden auslöst im Körper, sondern aber die Beschwerden macht, die aber auch sehr, sehr störend sein können. Darum ist dort keine strikte Diät notwendig, wobei bei der Zöliakie eine strikte lebenslange Diät notwendig ist.
Jetzt ist es ja noch schwierig, das herauszufinden, weil eben, Sie haben gesagt, es ist eine sehr komplexe Autoimmunerkrankung. Eine Glutenunverträglichkeit oder Zöliakie kann ja auch sich einfach nur bemerkbar machen, weil das Kind nicht mehr wächst oder plötzlich Gelenkschmerzen hat. Wie kann man die Diagnose stellen, dass jemand eine Zöliakie hat?
Also man... Wie Sie richtig gesagt haben, es kann sehr vielschichtig sein, wie die Beschwerden sind. Das kann Gelenkbeschwerden machen, das kann Konzentrationsstörungen machen, das kann auch ein vermindertes Wachstum machen bei Kindern. Ganz wichtig ist, dass wenn man eine Diagnostik im Hinblick auf Zöliakie machen will, dass man vorher noch nicht eine glutenfreie Diät angefangen hat. Weil die Veränderungen im Blut und auch die im Dünndarm, die gehen, sobald man mit der Diät angefangen hat, zurück. Und dann normalisiert sich alles. Das heißt, die Diagnose muss gestellt werden, wenn der Betroffene noch Gluten isst. Und beim Kind und auch beim Erwachsenen würde man im ersten Schritt erstmal eine Blutanalyse machen für diesen bestimmten Antikörper, den Transglutaminase-IgA-Antikörper. Wenn der dann erhöht ist, würde man beim Erwachsenen noch zur Bestätigung eine Magenspiegelung machen, wo dann die Proben, so kleine Schleimhautbiopsien aus dem Dünndarm genommen werden, wo man dann nach dieser Entzündung der Dünndarmschleimhaut und dieser Verkürzung der Zotten sucht. Und in der Kombination von dem positiven Bluttest und auch diesen Veränderungen im Dünndarm, da wird die Diagnose dann gesichert und gestellt. Beim Kind kann man die Diagnose auch ohne Magenspiegelung, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen stellen. Weil bei Kindern sind Magenspiegelungen auch deutlich aufwendiger zu machen als beim Erwachsenen. Und beim Kind würde man im ersten Schritt auch diesen Bluttest machen. Wenn der Transglutaminase-IgA-Antikörperwert mehr als 10-fach über dem Normalwert ist und in einer zweiten getrennten Blutprobe noch ein zweiter Antikörper, das ist der sogenannte Endomysium-Antikörper, auch positiv ist, dann kann man die Diagnose beim Kind auch ohne Magenspiegelung stellen.
Also eben aktuell geht man davon aus, es ist 1% von der Bevölkerung, muss man aber eigentlich davon ausgehen, dass die Dunkelziffer um einiges höher ist.
Genau, also sicherlich sind ganz, ganz viele Fälle bisher nicht bekannt. Durch die verbesserten Tests und auch dadurch, dass die Krankheit jetzt der Öffentlichkeit immer bekannter wird, werden auch mehr Fälle jetzt zum Glück gefunden. Aber die Dunkelziffer ist sicherlich noch sehr hoch.
Ist es dann so, hat es das immer schon gegeben? Man hat jetzt einfach vermehrt das Auge drauf? Oder liegt es daran, dass vielleicht jetzt in der Umwelt, dass vielleicht auch wir anders den Weizen züchten, dass wir mehr produzieren können, dass das einen Zusammenhang hat, warum immer mehr Menschen das Gluten weniger vertragen?
Also die Erkrankung gab es sicherlich schon immer. Es werden einfach mehr Fälle durch die verbesserte Diagnostik und auch dadurch, dass die Erkrankung bekannt ist, gefunden. Aber es werden auch mehr Fälle unabhängig davon. Also von der Entwicklung her erkranken mehr Leute an der Zöliakie als früher. Man ist sich nicht genau sicher, woran das liegt. Eine Ursache, die diskutiert wird, ist, dass dieser westliche Lebensstil mit sehr viel verarbeiteten Lebensmitteln dahinter steckt, im Sinne von Fast Food und Fertiggerichten, dass diese dazu führen, dass diese Autoimmunerkrankung jetzt häufiger auftritt.
Und jetzt eben, was es auslösen kann, Zöliakie, darüber haben wir schon geredet, äußert sich nicht nur in körperlicher Form, wie eben Bauchweh, Gelenkschmerzen oder eben auch, dass plötzlich das Wachstum vom Kind stagnieren. Es kann auch psychische Symptome dann auslösen, die damit in Verbindung stehen. Wie das?
Also die Erkrankung kann auch verschiedenste andere Körperbereiche betreffen. Wir haben auch immer wieder Patienten, die unter Depressionen oder nur Kopfschmerzen leiden, wo dann am Schluss eine Zöliakie dahinter gesteckt hat. Also da muss man dran denken.
Ich habe gelesen, dass es auch so kann sein, dass eine unbehandelte Zöliakie irgendwann mal Depressionen dann im Jugend- und im Erwachsenenalter kann noch zusätzlich begünstigen.
Also das Eine Depression kann einfach auch ein Ausdruck von einer unbehandelten Zöliakie sein. Ich glaube nicht, dass es unbedingt die Entwicklung begünstigt, aber durch diesen chronischen Entzündungsprozess wahrscheinlich im Körper, durch Mikronährstoffmangel kann sowas dann auch ausgelöst werden.
Und was ich auch spannend gefunden habe, ist aber, dass offenbar laut Studie hat man herausgefunden, dass es stark im Zusammenhang steht, Leute, die Zöliakie haben, unbehandelt, dass die Angststörungen haben. Was können Sie darüber sagen?
Das ist eigentlich auch ähnlich wie mit den Depressionen und anderen neurologischen Erkrankungen, dass im Prinzip diese, wenn die Erkrankung unbehandelt ist und so ein chronischer Entzündungsprozess im Körper vorbesteht, dass dann auch sowas leichter auftreten kann.
Jetzt zum Teil, eben, Ihre Aufgabe ist auch, die Bevölkerung mehr darüber zu informieren. Aber zum Teil, was man bis jetzt weiss, ist, der Leidensweg von Betroffenen kann sehr lang sein. Also viele fühlen sich auch nicht ernst genommen, habe ich gelesen. Warum wird Zöliakie so häufig erst spät oder trotz allem falsch diagnostiziert?
Das liegt zum einen daran, dass die Beschwerden teilweise nicht ganz spezifisch sind. Also wir haben ja, wie wir es auch schon eben besprochen haben, gibt es Beschwerden auch außerhalb des Magen-Darm-Traktes. Und häufig würden die Beschwerden auch gerade, wenn es jüngere Leute betrifft, auch mit Reizdarm sozusagen falsch diagnostiziert. Und gerade bei jüngeren Frauen, das haben wir auch in Studien schon untersucht, ist häufig die Diagnose deutlich verzögert, weil der Arzt das zunächst auf Reizdarm oder sowas erlenkt und dann erst im Verlauf an Zöliakie gedacht wird.
Ich möchte den Fokus noch mal so ein bisschen auf Kinder und die Jugendlichen lenken mit so einer Diagnose. Wie erleben die Diagnose? Also welche Rolle spielen dann auch soziale Ausgrenzung, eben wenn gerade andere Sachen gedacht wird? Also wie ist das? Was kommen Sie da so für Rückmeldungen über? Wie erleben die das?
Ja, gerade für Kinder ist es häufig schwierig, die Diagnose, insbesondere wenn sie als Einzige in der Familie betroffen sind oder auch von den Freunden und sowas niemand betroffen ist, gerade wenn man dann auf Geburtstage eingeladen ist, auf Klassenreisen, dass man dort dann sich ausgegrenzt fühlt oder nicht das essen darf, was die Freunde essen dürfen. Wir haben bei uns eine spezialisierte Ernährungsberatung, die auch unsere Patienten dann nach der Diagnosestellung sieht und auch im Verlauf dann weiter betreut, was so Fragen und Ängste angeht. Und damit können wir es häufig dann deutlich verbessern, weil auch häufig Ängste da sind vor Glutenspuren, jetzt mit der Angst, wie so vergiftet zu werden. Und da können wir häufig die Angst nehmen, weil so Glutenspuren für die meisten Zöliakie-Betroffenen kein Problem darstellen.
Was sind denn so die wichtigsten Eckpfeiler für Betroffene? Wo muss man sich da darauf achten, dass man nicht das Falsche isst?
Also an sich sollte man natürlich Produkte wählen, die glutenfrei sind. Aber wenn man jetzt auch auswärts essen geht oder in der Küche kocht mit anderen Leuten, die jetzt nicht Zöliakie betroffen sind, man kann zum Beispiel die gleichen Küchenutensilien verwenden. Es sollte einfach keine sichtbare Verunreinigung da sein. Also man kann im Prinzip sagen, wenn kein sichtbarer Krümel irgendwo dran ist, dann kann man auch die gleichen Küchenutensilien verwenden, wenn man entsprechend das mit Wasser und sowas abspült.
Aber wenn man sich das mal so überlegt, es sind doch noch viele Bereiche, viele Lebensmittel, die Gluten enthalten. Also jetzt gerade bei Kindern, die essen gerne Teigwaren. In allen Teigwaren hat es Gluten drin. Am Morgen ein Brötchen in einem normalen Brot, ob es aus Weizen ist, Roggen, auch Gluten drin. Was sind so die wichtigsten Tipps, die Sie würden Betroffenen wollen, mit auf den Weg geben?
Gut, bei so Produkten wie Teigwaren oder Brot, da ist klar, da muss man Produkte wählen, die glutenfrei sind. Wo man halt so ein bisschen die Ängste nehmen kann, zum Teil sind Produkte, wo drin steht, kann Spuren enthalten. Dort kann man sich so ein bisschen die Faustregel merken, dass da sind häufig Produkte gemeint, die in den gleichen Betrieben verarbeitet werden. Zum Beispiel, wenn es natürlich dort um Mehl oder sowas geht, wo Staub in der Luft ist, da können dann Spuren sozusagen problematisch sein, weil sich das vermischt. Aber wenn zum Beispiel, wenn es auf Schokolade draufsteht, wo kein wirklich Glutenbestandteil drin ist, bei Schokolade ist es zum Beispiel eher unwahrscheinlich, dass man dort relevante Glutenmengen erwischt, weil man kann sich vorstellen, wenn in einem Betrieb Schokolade verarbeitet wird, dort muss dann wirklich sauber gewischt und gespült werden, bevor das nächste Produkt verwendet werden kann, weil das ja richtig sozusagen anhängt. Darum sind viele Produkte mit Spuren, kann man so die Angst den Leuten nehmen.
Mhm. Jetzt, wenn man so ein bisschen Blick in die Zukunft will richten, also jetzt gerade im Zusammenhang mit der Forschung, ich fasse zusammen, heutzutage haben eben 1% der Bevölkerung eine Glutenunverträglichkeit, Zöliakie. Die Dunkelziffer könnte aber gross sein. Es ist ja eben eine genetische Geschichte. Und dementsprechend, weil es mittlerweile viel haben, wird ja auch viel geforscht. Also was ist mit CRISPR, also die sogenannte Genshare, ist ja auch ein Thema, das Betroffenen Hoffnung gibt. Können Sie sagen, wie da der aktuelle Forschungsstand ist?
Also da sind aktuell meines Wissens keine aktuellen Studien so weit, dass man davon sprechen kann, dass da in der nächsten Zeit irgendwas auf dem Markt zu erwarten ist. Wo aber die Forschung weitergeht, ist verschiedene Wege in diesem Autoimmunprozess sozusagen zu unterbinden. Und wir sind auch Zentrum für eine große weltweite Studie für ein Medikament, was aktuell entwickelt wird, einen sogenannten Transglutaminase-Hemmer. Und das ist ein Medikament, was täglich eingenommen wird und verhindert, dass das Gluten dem Immunsystem präsentiert wird. Und da haben wir schon, das ist aktuell in der Studienphase 2 und die Studien, die wir bis jetzt gemacht haben, sind sehr vielversprechend. Und wenn das so gut weitergeht, ist wahrscheinlich nächstes Jahr die dritte Phase, also Phase 3 Studie geplant, was die letzte große Phase vor Marktzulassung ist. Was aber immer noch heißt, dass es noch 4 bis 5 Jahre wahrscheinlich geht, bis da was auf dem Markt ist. Es gibt noch andere Präparate, die aktuell auch in Phase 2 Studien sind. Was man aber sagen muss, eigentlich sämtliche Präparate, die aktuell in Studien untersucht werden, die erlauben nicht dann eine normale Aufnahme von Gluten, dass man ganz normal essen kann. Aktuell, wie das aussieht, sind die Produkte, die entwickelt werden, helfen die kleinere Diätfehler wie so auszubügeln.
Also für die, wo eigentlich die schwerst Betroffenen, für die gibt es jetzt in erster Linie Hoffnung. Habe ich das so richtig verstanden?
Genau, also für Zöliakie-Betroffene, die, obwohl sie eine Diät durchführen, immer noch relevante Beschwerden haben. Mhm. Das sind aktuell die Leute, die in diesen Studien untersucht werden.
Okay. Und was ist für alle anderen, die einfach eben eine Zöliakie haben, längerfristig? Also gibt es für die auch Hoffnung, sich wieder können normal zu ernähren?
Also man muss natürlich jetzt mal abwarten, wie die Entwicklung weitergeht. Die Zöliakie ist relativ erst in den letzten Jahren in den Fokus der Wissenschaft geraten, was die Entwicklung von Medikamenten angeht, und sind erst ganz am Anfang. Also da ist natürlich schon die Hoffnung, dass irgendwann was gefunden wird, was wieder die glutenfreie Diät möglicherweise komplett ersetzt. Aber aktuell ist es noch viel zu früh, darüber zu spekulieren.
Vielen Dank, Herr Zeitz, für das Gespräch, für die Informationen. Dankeschön.
Sehr gerne, schönen Dank.
Wenn es dich Wunder nimmt, wie der Alltag von so einem Kind mit Zöliakie aussieht, dann kann ich dir die Reportage von meiner Kollegin Jana Giger empfehlen. Sie hat die 10-jährige Ariella aus Häglingen im Kanton Aargau besucht. Ihre Mami erzählt davon, dass ein paar Freunde sie aufgrund der Glutenunverträglichkeit nicht mal mehr zum Znacht einladen. Den Artikel findest du in den Shownotes. Mein Name ist Olivia Rufiner und wie immer gibt es zum Schluss einen Random Fact vom Reto Scherer. Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Island und Färöer-Inseln beanspruchen weltweit die ältesten Parlamente für sich. Sie sind im 9. und 10. Jahrhundert gegründet worden.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.